Es ist Montag, der 5. Januar 2026. Sie hören Kontrafunk aktuell. Mein Name ist Stefan Milius. Wir beginnen die heutige Sendung mit einem Hinweis unseres Werbepartners, der Sandwirt. Der Sandwirt ist das Magazin des konstruktiven Widerstands. Unter seinen Autoren sind einige der produktivsten freiheitlichen Intellektuellen im deutschsprachigen Raum. Beim Sandwirt geht es nicht um tagesaktuelle News, sondern um die gründliche Analyse, was gerade eigentlich passiert. Jede Woche serviert Ihnen der kostenlose Newsletter des Sandwirts alle Beiträge der Woche zum Frühshoppen. In dieser Woche unter anderem Klaus-Rüdiger May über das deutsche Desaster von Brüssel, Andreas Schnäbel über einen Staat, der sich glatt für Gott hält, Wolfgang Herles über ein Jahr der Schulden, des Einknickens, der Kriegsangst und der Staatsgläubigkeit und vieles mehr. Den Sandwirt lesen, hören und sehen Sie unter www.dersandwirt.de. Und damit kommen wir zu den Themen von heute. Es war ein Präzisionswerk, das selbst Geheimdienstexperten verblüfft hat, die Intervention der USA in Venezuela. Dessen Machthaber Nicolas Maduro und seine Frau wurden von Spezialeinheiten in der Hauptstadt überwältigt und in die USA gebracht. Präsident Trump ließ verlauten, sein Land werde bis auf Weiteres die Führung in Venezuela übernehmen. Nun jubeln die einen über das Ende eines Diktators, die anderen beklagen, die Aktion sei völkerrechtswidrig gewesen. Wir sprechen über die aktuelle Lage mit unserem Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer. Staatsanwälte in Deutschland müssen damit rechnen, dass sich der jeweilige Justizminister in ihrem Bundesland in ihre Arbeit einmischt. Denn die Staatsanwaltschaft untersteht der Politik. Diese Struktur ist mittlerweile ein europäischer Sonderfall und derzeit gibt der auf EU-Ebene zu reden. Denn dieses Organigramm wirkt so gar nicht wie das, was man sich unter einer unabhängigen Justiz vorstellt. Wie anfällig für Missbrauch ist das heutige System in Deutschland und muss daran geschraubt werden? Wir sprechen darüber mit dem Staatsrechtler und Rechtsanwalt Ulrich Voskerau. Später in der Sendung geht es in den Iran, wo derzeit Ausnahmezustand herrscht. Die Menschen gehen auf die Straße gegen das Regime der Mullahs. Das tun sie bei Weitem nicht zum ersten Mal, aber angesichts einer überschießenden Inflation treibt sie nun die Angst ums nackte Überleben zum Widerstand. Wie ernst die aktuelle Bewegung zu nehmen ist und ob sie das Zeug dazu hat, im Iran einen echten Wandel zu erreichen, ist das Thema im Gespräch mit der Deutsch-Iranerin Laleh Haji Mohammad Wali. Der Kommentar des Tages führt uns in die Niederlande. Dort brannte in der Silvesternacht mit der Vondelkerk ein Wahrzeichen von Amsterdam ab. Es ist der traurige Höhepunkt einer alten Debatte über den Umgang mit Feuerwerk, den David Boos beschreibt. Soweit die Themenübersicht heute hier bei Kontrafunk aktuell. Drehbuchautoren in Hollywood erblassen vor Neid. So perfekt und raffiniert orchestrieren ließe sich nicht mal die reine Fiktion. Am Wochenende haben US-Spezialeinheiten in einer präzisen Militäroperation den venezolanischen Machthaber Nicolas Maduro in Caracas festgenommen und nach New York gebracht. Während US-Präsident Trump von einem grandiosen Erfolg spricht, steht das Land vor einer ungewissen Zukunft. Was bedeutet dieser Tag für die Menschen in Venezuela? Ist er der Beginn einer Demokratisierung oder droht das Chaos? Und weshalb fallen die Urteile über die Aktion bei uns so unterschiedlich aus? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer. Hallo Alex.
Ja, hallo, ich grüße dich ganz herzlich.
Abseits der politischen Bewertung sind sich ja alle einig, was die USA da in bester Geheimdienstmanier durchexerziert haben. Das ist ziemlich beeindruckend. Wie konnte es gelingen, weiß man da schon Näheres, in wenigen Stunden den am besten bewachten Mann Venezuelas aus seinem Hauptquartier zu entführen?
Also offenbar wurde diese Aktion seit Monaten, wenn nicht schon seit Jahren vorbereitet. Man hat in den USA sogar ein Haus konstruiert oder rekonstruiert, das genauso gestaltet ist wie eben Maduros Residenz. Und hat da offenbar eben seit Wochen, Monaten trainiert. Was mir am meisten auch aufgefallen ist, also bei aller Hightech und aller Vorbereitung, da waren ja irgendwie 150 Flieger beteiligt, die zuerst das ganze Radarsystem und die Luftverteidigung in Venezuela lahmgelegt haben und dann mit 10 Helikoptern rein auf dieses Gelände, das ist Fort Tuna, also ich kenne das zufälligerweise in Caracas, das ist so ein Campus, eigentlich das Herz des Militärs in Venezuela und da mittendrin ist irgendwo dieser Bunker oder dieses Haus, dieses Sicherheitshaus, wo Maduro drin war Aber bei aller Vorbereitung, diese Aktion konnte nur durchgezogen werden, weil die Amerikaner das Militär in Venezuela total unterwandert haben. Also so etwas können sie ohne Insiderinformationen nicht durchziehen. Das ist wahrscheinlich auch die Message, die psychologische Wirkung. Also auf einer Seite haben die Amerikaner dem venezolanischen Regime klargemacht, dass wir können zugreifen, wo wir wollen, wann wir wollen. Und vor allem, wir haben euch unterwandert. Wir sind informiert. Wir wissen genau, was ihr macht, wo ihr seid, wer wann mit wem spricht. Das ist natürlich wirklich ein Gamechanger für das Regime in Caracas, das ja nach wie vor an der Macht ist.
Spricht also viel auf Verrat in Maduros engstem Zirkel. Das würde dann wahrscheinlich auch erklären, dass es offensichtlich nicht viel Blutverlust gab. Oder gibt es da neue Erkenntnisse?
Ja, auf der amerikanischen Seite gab es ja keine ernsthaften Verletzungen oder Toten. Von Seiten der Venezolaner weiß man das nicht. Es ist von einer zivilen Toten die Rede. Wie viele militärische Opfer es gegeben haben, das wissen wir nicht. Wir wissen, dass die ganze Leibgarde von Maduro, das sind sicher Dutzende von Leuten, das sind alles Kubaner, denn Maduro traut seinen eigenen Leuten nicht. Aber ich gehe mal davon aus, wenn es wirklich irgendwo ein Massaker gegeben hätte, also wenn da wirklich viele Menschen gestorben wären, Blutvergießen, dann hätte das Regime in Caracas das ganz sicher propagandistisch ausgeschlachtet. Und davon ist bis jetzt nichts zu hören. Und ich verfolge auch immer die venezolanischen Staatsmedien, also Telesur, um da eben von allen Seiten informiert zu werden. Ich habe auch Kontakte zu Freunden in Venezuela. Von dieser Seite hat man bis jetzt zumindest noch nichts gehört von größeren Opferzahlen.
Kommen wir zur politischen Beurteilung. Die einen bewundern die Aktion und sagen, es sei höchste Zeit gewesen, dass da etwas geht. Die anderen sagen, das Ganze sei völkerrechtswidrig und ohnehin gehe es den USA wie immer nur um das Öl und dafür suchen sie jeden Vorwand. Was ist denn nun berechtigt in diesem Fall an Beurteilung aus deiner Sicht?
Ja, das sind so die simplizistischen Ansichten. Ja, es geht nur um das Öl und der amerikanische Imperialismus und dieses ganze marxistische Geschwätz aus dem letzten Jahrhundert. Das verfängt heute in Lateinamerika, so wie ich das wahrnehme, nicht mehr wirklich. Also die Reaktionen in Südamerika waren ja unterschiedlich und sie waren auch völlig absehbar. Also zum Beispiel die Regierung Peru, wo ich lebe, die hat das begrüßt. Javier Milei euphorisch, La Libertad, also es lebe die Freiheit. Auch die neue Regierung von Bolivien hat das begrüßt. Ecuador hat den Schlag begrüßt. Die gewählte Regierung José Antonio Kast von Chile, die haben das alle begrüßt. Jene, die natürlich sofort protestiert haben, das waren Claudia Scheinbaum in Mexiko, Gustavo Petro in Kolumbien und natürlich Lula da Silva in Brasilien. Das sind alles Verbündete von Maduro oder des Regimes, zumindest auch wenn sie sich da ein wenig zieren, aber es ist klar, das sind die alten linken Seilschaften, die alten linken Verbindungen, absehbar auch die Reaktionen von Russland, China, Iran, Südafrika, alles ganz enge Verbündete dieses Regimes in Caracas. Das war alles absehbar. Und zwar habe ich das auch gesehen jetzt auf Sendungen von Telesur, also dem eigentlich den venezolanischen Propagandasender. Die haben da so Reaktionen eben von ganz Südamerika, Protestaktionen aus ganz Lateinamerika, haben die da großartig darüber berichtet. Aber wenn man da hinschaute, das waren so wenige Leute, die ewig gleichen Slogans noch aus dem letzten Jahrhundert, El Pueblo Unido, Jamás Será Vencido und Patria o Muerte und so aus der Mottenkiste der kubanischen Revolution. Soweit ich das beurteilen kann, hat der Anti-US-Reflex nicht funktioniert in ganz Lateinamerika. Das funktioniert heute nicht mehr. Venezuela ist eine Bedrohung für die ganze Region. Also stellen Sie sich nur mal vor, in Peru, wo ich lebe, hier in Lima, haben wir 1,6 Millionen Regimeflüchtlinge aus Venezuela, sind über 2 Millionen in Kolumbien, also insgesamt 8 Millionen Regimeflüchtlinge, die aus dieser Hungerdiktatur entflohen sind. Diese Venezolaner, ich habe auch mit vielen Kontakt hier in Lima, die haben sich natürlich alle gefreut. Wobei eben auch der Optimismus ist doch relativ verhalten, weil eben das Regime ist nach wie vor an der Macht und es sieht auch nicht danach aus, dass Donald Trump da auf einen schnellen Regime-Change aus ist, sondern da ist offenbar ein langfristiger Plan dahinter. Man ist durchaus auf Demokratisierung bedacht, aber zuerst muss das Land stabilisiert werden. Und da setzen die USA vorweg darauf, dass eben auf die Kooperation des venezolanischen Militärs.
Trump und Rubio haben ja bereits Gesprächsbereitschaft signalisiert bezüglich der Ernennung von Vizepräsidentin Delcy Rodríguez zur Interimspräsidentin. Das ist eine überzeugte Marxistin und nun wahrscheinlich nicht unbedingt die Lieblingsdame der US-Regierung. Ist das auch dem Ziel geschuldet, Stabilität zu erreichen?
Ja, ganz klar. Oder? Und die Message von Trump und Marco Rubio, die war auch ganz klar. Die haben gesagt, schaut mal, mit Maduro haben wir auch verhandelt. Wir haben ihm Angebote gemacht. Er hat sich nie an Abmachungen gehalten. Er hat mit uns Katz und Maus gespielt. Jetzt sitzt er da im Gefängnis, wo er hingehört. Ihr habt die Wahl. Entweder kooperiert ihr mit uns, entweder tanzt ihr nach unserer Pfeife oder dann geht es euch wie Maduro. Wir haben noch einen Plan B. Wir können auch noch härter zuschlagen. Delcy Rodríguez, die Vizepräsidentin, die jetzt als Präsidentin von Venezuela eingeschworen worden ist, Sonntag offiziell. Delcy Rodríguez, die hat schon so in der Öffentlichkeit erklärt, also Durchhalteparolen und Proteste und so. Aber gleichzeitig hat sie zur Ruhe und zur Besonnenheit und zum Dialog aufgerufen. Also das ist nicht so kriegerisch, wie es da aus ihrer Umgebung auch tönt. Und Marco Rubio hat übrigens auch noch einmal bestätigt, also nach dieser Operation, nach diesem Coup, hat er sofort mit Delcy Rodríguez telefoniert und dass sie über sein Telefonat angenommen hat, das sagt mir eben, dass sie durchaus gesprächsbereit ist, auch wenn sie eben wirklich in der Wolle gefärbte Sozialistin aus einer bekannten Familie ist. Der Vater von Delcy Rodríguez, das war ein bekannter Guerillero, ist in einem Folterkeller der damaligen Regierung in den 70er Jahren gestorben. Aber Lateinamerikaner, Südamerikaner, die können eben auch ganz, ganz pragmatisch sein, wenn es um Geld und Macht und Interessen geht. Es würde mich nicht überraschen, wenn dieser Plan von Trump und Rubio aufgeht und dass es eben zu einem friedlichen Übergang kommt, dass der Wille oder die Bereitschaft von Delcy Rodríguez dazu da wäre. Übrigens auch noch wichtig, Delcy Rodríguez ist nicht betroffen von den Anklagen in New York wegen Drogenschiebereien. Delcy Rodríguez und auch ihr Bruder Jorge Rodríguez, der das Parlament leitet, die sind da draußen, also die kommen als Verhandlungspartner für die USA durchaus in Frage. Die Delcy Rodríguez müsste sich dann wahrscheinlich von einigen Figuren trennen. Das wäre namentlich Diosdado Cabello, der heimliche Spiritus Rector dieses Regimes. Auch Vladimiro Padrino, der Armeechef, auch gegen die liegen Anklagen und Kopfgelder aus den USA vor. Also sie müsste sich dann quasi von diesen Leuten trennen oder diese irgendwie ins Exil schicken. Marco Rubio hat auch ganz klar gesagt, welches die Bedingungen wären. Also eben Drogengeschäfte müssen aufhören. Hisbollah und der Iran, die müssen raus aus Venezuela. Die Narco-Guerillas FARC und ELN, die müssen raus aus Venezuela. Der Einfluss von Russland und China muss zurückgeschraubt werden. Also diese Konditionen sind ganz klar und dafür würden dann eben die US-Ölriesen ins Land kommen, würden das Öl übernehmen. Dazu muss man allerdings wissen, dass Chevron bereits heute einen Viertel der venezolanischen Erdölproduktion kontrolliert. Also die Amerikaner, die waren gar nie wirklich draußen, aber sie würden das Ölgeschäft monopolisieren. Und wenn die Wirtschaft mal stabilisiert ist, so der Plan, wären sicher neue Wahlen fällig. Aber die Wirtschaft kommt zuerst und die Demokratie danach.
Und wenn diese Wahlen kommen, dann gibt es ja wahrscheinlich auch schon irgendwelche Favoriten. Wen wollen die Menschen in Venezuela denn selbst an der Spitze?
Ja, das ist eben eine ganz gute Frage, weil das war ja wirklich auch interessant in der Pressekonferenz am Samstag. Rubio hat es am Sonntag noch einmal wiederholt. Die USA setzen nicht auf Friedensnobelpreisträgerin Corina Machado und auch nicht auf Edmundo González, den gewählten Präsidenten. Sie wollen das den Venezolanern überlassen. Also die USA sind da ganz vorsichtig, wollen ja nicht als die erscheinen, die den Venezolanern sagen, wen sie da wählen müssen und wer da regieren soll. Also das ist wirklich bemerkenswert, weil Trump hat sich da eben auch schon anders eingemischt in Venezuela. Offenbar ist das also nicht so gedacht, dass jetzt irgendwie ein Präsident von Gnaden der USA eingesetzt werden soll. Marco Rubio hat es dann am Sonntag erklärt, hat gesagt, ja, die gesamte Opposition von Venezuela, die ist praktisch im Exil, diese Leute sind nicht mehr im Land und wir wollen nicht ein Machtvakuum, also um diesen Wandel zur Demokratie, um das zu gewährleisten, da muss es Leute im Land geben, das kann nur das Militär garantieren, aber dass das venezolanische Militär eigentlich diese Stabilität überhaupt garantieren kann, da müssen eben zuerst die ausländischen Agenten raus, also sprich vor allem diese kubanischen Berater in Anführungszeichen, die den ganzen Sicherheits- und Repressionsapparat kontrollieren, die müssen raus, eben auch die Guerillas, die kriminellen Organisationen, Iran, Russland, die russischen Berater, die müssen alle raus aus Venezuela und das venezolanische Militär muss die Kontrolle in Venezuela wieder übernehmen. So, das ist der Plan, den Trump und sicher auch Rubio vorgezeichnet haben.
Die spektakuläre Aktion der USA in Venezuela und die Suche nach einer neuen Ordnung im Gespräch war unser Südamerika-Korrespondent Alex Bauer. Vielen Dank, Alex.
Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit.
In einem Rechtsstaat ist die Justiz unabhängig, so haben wir es jedenfalls allemal gelernt. Doch wer in Deutschland einen Blick in das Gerichtsverfassungsgesetz wirft, findet dort diese Regelung. Staatsanwälte unterstehen der Aufsicht der Justizminister und müssen deren Weisungen folgen, theoretisch bis hinein in das einzelne Ermittlungsverfahren. Was lange Zeit als rein organisatorisches Detail galt, sorgt heute für Zündstoff. Der Europäische Gerichtshof hat deutschen Staatsanwälten wegen dieser Nähe zur Politik bereits die Befugnis entzogen, eigenständige EU-Haftbefehle auszustellen. Und nun warnt sogar der Deutsche Richterbund, ein solches Durchgriffsrecht der Politik auf die Strafverfolgung könne fatal sein. Was ist vom heutigen System zu halten? Müsste es reformiert werden? Und wenn ja, wie? Darüber spreche ich jetzt mit dem Staatsrechtler und Rechtsanwalt Dr. Ulrich Vosgerau. Guten Tag, Herr Vosgerau.
Schönen guten Tag.
Herr Vosgerau, Deutschland gilt in Europa eben als Sonderfall, weil Justizminister ihren Staatsanwälten gewissermaßen direkte Anweisungen für konkrete Verfahren geben können. Zunächst einmal können Sie erläutern, welche Idee genau hinter diesem Sonderfall steckt. Warum hat man das einst überhaupt so eingerichtet?
Also ursprünglich war es kein deutscher Sonderfall und es entspricht durchaus der kontinentaleuropäischen Tradition, dass man die Staatsanwaltschaft ganz einfach als staatliche Behörde, also als Teil der Exekutive begreift, die insofern auch in der Weisungshierarchie drinsteckt. Dazu muss man sehen, wir stellen uns die Weisungshierarchie spontan sehr autoritär vielleicht vor, das ist sie ja manchmal auch, aber durch die Weisungshierarchie wird ja eben auch eine Rückbindung an die demokratische Legitimation geschaffen, weil ja der Minister, der Justizminister, der ganz an der Spitze steht, irgendwo demokratisch legitimiert ist, wenn eben auch nicht unmittelbar. Und deswegen war die kontinentaleuropäische und auch deutsche Vorstellung immer tendenziell die, dass es zwar eine richterliche Unabhängigkeit gibt, aber eben keine Unabhängigkeit der Justiz überhaupt. Die Staatsanwälte sind Beamte und sind insofern in einer Weisungshierarchie drin. Allerdings ist dieses System nun unter Druck geraten. Es wird in immer mehr auch europäischen Staaten reformiert. Zuletzt hat man sich gerade in Österreich zum Beispiel entschlossen, die Beaufsichtigung der Staatsanwaltschaften durch den Justizminister durch eine Art Selbstverwaltungssystem zu ersetzen, wo eben besonders hohe Staatsanwälte an der Spitze stehen, die aber nicht unmittelbar vom Ministerium irgendwie angewiesen werden könnten.
Es geht also um diese demokratische Legitimationskette, die ursprünglich da apathisch stand. Nun ist es aber eben so, wie Sie sagen, dass das im restlichen Europa dann mit der Zeit abgelöst wurde. Da muss ja irgendwie erkannt worden sein, dass etwas daran nicht so toll ist.
Ja, dass die demokratische Legitimationskette, die den Justizminister eben auch legitimiert, dass die problematisch sein kann, das hat sich ja insbesondere an Fällen gezeigt, wo die strafrechtlichen Ermittlungen die Politik selbst betroffen haben. Da gab es zum Beispiel vor einiger Zeit, 2010 in Rheinland-Pfalz mal einen Fall, da hatte die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag sich wohl klar rechtswidrig verhalten. Sie hatte nämlich einen Flyer, der für den CDU-Wahlkampf verwendet werden sollte, aus Fraktionsmitteln bezahlt. Das ist sicherlich rechtswidrig, verstößt gegen das Parteiengesetz und das Fraktionsgesetz. Aber ob das auch eine Straftat gewesen sein könnte, das war zunächst mal eine völlig offene Frage. In dieser Situation hat dann der SPD-Justizminister von Rheinland-Pfalz seine Staatsanwälte angewiesen, gegen CDU-Politiker auch wegen Untreue zu ermitteln. Das galt damals als Skandal. Auch wenn man sagen muss, im Ergebnis ist jedenfalls der CDU-Landesvorsitzende Christoph Böhr tatsächlich auch verurteilt worden wegen Untreue. Also solche Fälle, wo die Politik unmittelbar involviert ist, zeigen eben, dass das Weisungsrecht zumindest nicht missbraucht werden dürfte, um eigene politische Interessen umzusetzen. Und in einem weiteren Schritt kann man dann auch noch sehen, es geht keineswegs nur um Fälle, wo ein bestimmter Politiker selber betroffen ist oder seine Partei sich einen Vorteil verspricht davon, dass die konkurrierende Partei verfolgt wird. Es gibt auch Fälle, die in der politischen Diskussion sind, wo es sozusagen manchmal missbräuchlich wirken kann, wenn ein Politiker sich einmischt. 2015 gab es in Deutschland den berühmten Fall, dass das Internetmedium Netzpolitik.org Unterlagen des Bundesamtes für Verfassungsschutz publiziert hatte. Der damalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, das war noch Hans-Georg Maaßen, erstattete eine Anzeige und der Generalbundesanwalt, der dafür zuständig ist, nahm dann Ermittlungen auf wegen Landesverrats. Und bald zeigte sich, dass diese Maßnahmen in der Öffentlichkeit total unpopulär waren. Man hielt das für eine übermäßige Einschränkung der Pressefreiheit. Und in dieser Situation hat dann der damalige Justizminister Heiko Maas den Generalbundesanwalt Harald Range angewiesen, keine weiteren Ermittlungen zu führen, obwohl der Generalbundesanwalt sogar ein externes Fachgutachten von einem Spezialisten eingeholt hatte, dass eben seine Theorie, dass hier ein Staatsgeheimnis betroffen sei, dass es mit dem Landesverrat sein könnte, bestätigt hat. Das war auch wieder eine unmittelbare Einmischung eines Ministers. Allgemein ist es so, dass solche unmittelbaren Einmischungen des Justizministers in staatsanwaltliche Ermittlungen in Einzelfällen unüblich sind. Sie sind natürlich nicht rechtswidrig in Deutschland, aber wenn es mal dazu kommt, dann gilt das allgemein als politischer Skandal und es gilt auch als anrüchig. Jeder Justizminister wird normalerweise sehr zurückhaltend ohnehin damit sein.
Der Deutsche Richterbund nennt das Ganze nun antiquiert und fordert die Abschaffung des Weisungsrechts. Er tut das aber explizit mit Blick auf die Wahl- und Umfrageerfolge der AfD. Man befürchtet eine parteipolitische Instrumentalisierung der Strafverfolgung. Aber eine solche Instrumentalisierung ist doch eigentlich immer zu befürchten, unabhängig davon, wer am Drücker ist. Ist dieses Misstrauen gegenüber allfälligen künftigen neuen Regierungen selbst wieder politisch motiviert?
Ganz genau, das ist hier auffällig, dass also der Vorsitz des Deutschen Richterbundes eine Debatte, die es schon seit Jahren zwar gibt, hier wieder erneut aufgreift mit einer besonderen Zuspitzung, so als sei erst für den Fall, dass es einen AfD-Justizminister gibt, erstmalig mit einer politischen Instrumentalisierung des Weisungsrechts zu richten. Wir haben ja eben gesehen, diese Fälle, die gab es immer schon in Deutschland und sie ging niemals von der AfD aus, weil die ja noch nie irgendwo in der Regierung war. Wenn es irgendwo in einem Bundesland, Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern, eines Tages einen AfD-Justizminister geben sollte, dann würden sich dieselben Schwierigkeiten stellen, die sich auch herkömmlich immer schon stellen. Es gibt hier ein natürliches Spannungsverhältnis, denn von Hause aus ist natürlich jeder Staatsanwalt dem Legalitätsprinzip verpflichtet, 152 Absatz 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes. Das heißt, der Staatsanwalt muss wegen Straftaten ermitteln und er muss Straftaten anklagen, wenn er zu der Überzeugung gelangt, dass es sich um Straftaten handelt. Das heißt, dass eine gerichtliche Verurteilung wahrscheinlich erscheint. Dabei hat er sich natürlich nicht an seinem privaten Geschmack zu orientieren, sondern an der obergerichtlichen und höchstrichterlichen Rechtsprechung. Gleichzeitig gilt, dass jeder Staatsanwalt in seiner Beurteilung, was er nun tun will und was nun das Richtige ist, eben nicht frei ist, sondern seinen Vorgesetzten zu gehorchen und zu folgen hat. Das ist ein natürliches Spannungsverhältnis. Und wenn jetzt mal in ganz praktischer Hinsicht ein AfD-Justizminister bestrebt wäre, sagen wir mal in seinem Bundesland, die Verfolgung wegen so umstrittener Straftatbestände wie etwa Volksverhetzung, 130 Strafgesetzbuch oder auch diesem berühmten Verwenden von Kennzeichen, 86a Strafgesetzbuch. Das sind ja beides Sachverhalte, der eine wie der andere, die eben schon gesetzlich zwar verboten sind und die auch für Straftaten erklärt sind durch das Strafgesetzbuch, das eben auf Bundesebene gilt, wo sich aber zugleich ja in der Vergangenheit doch immer wieder gezeigt hat, dass diese Delikte missbraucht werden von Strafverfolgungsbehörden. Zum Beispiel, um weithin grundlose Hausdurchsuchungen anzuordnen. Und wenn also da jetzt ein AfD-Justizminister versuchen würde, seine Staatsanwälte dazu anzuhalten, sagen wir mal bei der Verfolgung speziell solcher politischen Taten, einen zurückhaltenden Kurs einzuschlagen, einen Kurs, der stärker auch die Meinungsfreiheit der Bürger mit einbezieht, einen Kurs, der sozusagen den Grundsatz in dubio pro libertate anwendet, dann entstünde ein Spannungsverhältnis. Die Staatsanwälte müssten nach wie vor sagen, na ja, aber wenn wir glauben, nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist eine Tat zu verfolgen, dann müssten wir eigentlich anklagen, sonst müssten wir ja Unrecht tun. Ich würde jedem AfD-Justizminister, den es künftig mal geben wird, ganz allgemein raten, von einem Weisungsrecht gegenüber Staatsanwälten in besonderen Einzelfällen, also von der Ausübung dieses Weisungsrechts, tunlichst abzusehen und nach Möglichkeit diesen Konflikt nicht erst entstehen zu lassen.
Als Bürger wünscht man sich ja durchaus, dass jeder, der Macht hat, irgendwo auch kontrolliert werden kann. Wenn das Weisungsrecht jetzt völlig wegfallen würde, ist ja die Frage, wer kontrolliert die Staatsanwälte? Wäre das eine Art Beginn von Justizherrschaft?
Ja, diese Sorge, die halte ich für begründet und ich beobachte immer wieder, dass auch gerade in konservativen Kreisen man sich sehr große Hoffnungen macht von einer Unabhängigkeit auch der Staatsanwälte beziehungsweise von einer weitergehenden Unabhängigkeit der Justiz selber, denn die Richter sind natürlich unabhängig in ihren Entscheidungen, aber für die Beförderung von Richtern sind ebenfalls die Justizministerien zuständig. Ich würde hier vor überzogenen Hoffnungen warnen. Wir kennen alle diesen berühmten CBS-Film, der ja auf der ganzen Welt für Furore gesorgt hat, wo dann diese drei Göttinger Staatsanwälte porträtiert werden, die also mit unverhohlenem Sadismus darüber berichten, wie gern sie also politisch verdächtigen, vermeintlichen Straftätern, wie sie denen das Telefon in den Computer wegnehmen und das sei also auch schon die Bestrafung für ihre unbotmäßige Meinungsäußerung. Diese Leute handeln ja erkennbar nicht aufgrund der Weisung eines Justizministers, sondern die sind ganz von selber und intrinsisch motiviert. Es gibt sehr viele Staatsanwälte, die ganz von sich aus bestimmte politische Richtungen viel stärker verfolgen als andere. Und da stellt sich die Frage natürlich, wie man das unter Kontrolle bringen kann. Es gibt andere Länder, in denen auch die Justiz, also auch die Richter, in einem viel höheren Maße unabhängig sind als in Deutschland, weil eben dort auch die Beförderung in die Hände einer Art Selbstverwaltung gelegt wird. Das ist zum Beispiel in Italien ganz durchgehend der Fall und das ist in Israel der Fall, was den obersten Gerichtshof betrifft. Und in beiden Fällen sind die Ergebnisse alles andere als optimal. Also in Italien gibt es eben auch eine Richterschaft, die durchweg sehr, sehr links eingestellt ist und die sich dann natürlich immer wieder selbst rekrutiert, nahestehende Personen für Richterämter dann eben kooptiert. Deswegen werden in Italien seither schon immer konservative und liberale Politiker viel schärfer verfolgt von der Justiz normalerweise als etwa sozialistische Politiker. Und in Israel verhält es sich so, dort gibt es vor allem ein Kooptionsrecht, ein Selbstergänzungsrecht des obersten Gerichtshofes, der also daher sehr stark in der Hand von Anhängern der Arbeiterpartei ist, die ja in Israel von immer weniger Leuten eigentlich faktisch gewählt wird, die sich aber gleichwohl daran gewöhnt hat, dass sie faktisch gar nicht abgewählt werden kann. Denn wenn ein konservativer Regierungschef ist, wie eben Herr Netanyahu schon seit vielen Jahren, dann hat er gleichwohl eine Art Oberregierung über dem Kopf und die wird eben gebildet vom obersten Gerichtshof, der nicht zögert, sich teilweise sehr kleinteilig in das demokratisch legitimierte Regierungshandeln auch einzumischen. Deswegen hat ja Benjamin Netanyahu seit Jahren versucht, durch gesetzliche Reformen diese Allmacht des obersten Gerichtshofes, das wie eine Oberregierung sozusagen über ihm sitzt, ein wenig einzuschränken. Und das hat dann ja wiederum in Israel zu teilweise fast bürgerkriegsartigen Ausschreitungen geführt, weil es eben dann Demonstrationen gab der politischen Linken, die ihre Machtposition, an die sich gewöhnt hatte, sich dieser Machtposition in Gestalt des obersten Gerichtshofes nicht entkleiden lassen wollte. Diese Demonstrationen und diese teilweise fast bürgerkriegsartig anmutenden Verhältnisse in Israel, die endeten dann selbstverständlich erst am 7. Oktober 2023, eben angesichts des Überfalls der Hamas.
Aus Sicht des Staatsrechts, gibt es in Deutschland jetzt unmittelbaren Handlungsbedarf und wie sieht der aus und in welche Richtung müsste es gehen?
Es ist schwer, unmittelbaren Handlungsbedarf zu proklamieren. Bisher funktioniert das System einigermaßen. Das Problem scheinen eher Staatsanwälte und Amtsrichter zu sein, die in zu starkem Maße ihren persönlichen politischen Ansichten freien Lauf lassen. So etwa kann man nur die Hausdurchsuchung bei Norbert Bolz zum Beispiel erklären. Aber es ist ja ein Fall von Hunderten. Und regelmäßig ist es so, dass eben auch ein Amtsrichter diese Hausdurchsuchung unterschreiben muss. Das kann ja in aller Regel ein Staatsanwalt nicht eigenmächtig machen. Insofern muss man auch ein wenig gerade rücken, was oft im Internet kursiert, nämlich die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der angeblich eine Fundamentalkritik am deutschen System mit den eben nicht unabhängigen Staatsanwälten geübt habe. Da ist die Sache wirklich nicht so dramatisch, wie sie im Internet immer dargestellt wird. Hier muss man gewissermaßen die Kirche im Dorf lassen. Der Europäische Gerichtshof hat nur festgestellt, dass wenn ein deutscher Haftbefehl zu einem europäischen Haftbefehl erklärt werden soll, der in ganz Europa unmittelbar vollstreckt werden kann, dann wäre Voraussetzung hierfür, dass dieser deutsche Haftbefehl auch von einem deutschen Amtsrichter unterschrieben worden ist. Nun ist das auch im Allgemeinen ja der Fall, in weit über 90% der Fälle, da normalerweise Haftbefehle eben vom Amtsgericht ausgestellt werden. Und einzig und allein, wenn Gefahr im Verzug besteht, kann ersatzweise auch ein Staatsanwalt einen Haftbefehl unterschreiben. Dieser kann dann aber nicht zu einem europäischen Haftbefehl werden. Nun hat der EuGH aber eben nicht gesagt, dass das ganze deutsche System nicht funktioniert. Aber die allgemeine Tendenz in ganz Europa geht in der Tat dahin, die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften tendenziell zu erhöhen. Und in Österreich hat man jetzt einen Weg gefunden, da hat sich die derzeitige Regierungskoalition ÖVP, SPÖ und Liberal hat sich daraufhin geeinigt in Österreich jetzt, dass dort eine dreiköpfige, aus drei Personen bestehende Bundesanwaltschaft eingerichtet wird, die die oberste Fachaufsicht führen soll über die österreichischen Staatsanwaltschaften, was bisher eben der Justizminister gemacht hat. Also eine Tendenz gibt es in diese Richtung.
Sie hörten Dr. Ulrich Vosgerau zur politischen Aufsicht der Staatsanwaltschaft in Deutschland. Besten Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Der Übergang zum ersten Tag des neuen Jahres wird in den Niederlanden als Nacht der Schande in die Geschichte eingehen. Feuerwerk zerstörte die geschichtsträchtige Vondelkerk in Amsterdam. Und das kurz bevor Ende dieses Jahres ein nationales Feuerwerksverbot gelten wird. Gedanken dazu von David Boos.
Es sollte der letzte Tanz werden. Es wurde die Nacht der Schande. Schon seit Jahren ähneln die Silvesterfeierlichkeiten in Europas Großstädten eher einem Probelauf für den Bürgerkrieg, denn einem guten Rutsch ins neue Jahr. Vorbild dafür ist Amsterdam, das selbst zu Zeiten, als Menschen andernorts noch den Donauwalzer auf offener Straße tanzten, den Jahreswechsel zünftig mit brennenden Polizeiautos einläutete. Jahr für Jahr lieferten sich schon Anfang der 2000er Jahre Marokkaner in den Außenbezirken Amsterdams zu Silvesterstraßenschlachten mit der Polizei, die es kaum noch wagte, in diese Stadtteile vorzudringen. Nach Jahren hitziger Debatten um ein nationales Feuerwerksverbot, gegen das vor allem liberale und rechte Parteien stimmten, wurde dieses dann doch endgültig durchgesetzt. 2025 sollte das letzte Jahr sein, in dem Feuerwerkskörper der Kategorie F2 frei im Handel verkauft werden sollten. Man nannte es den letzten Tanz. Landesweit wurden Rekordsummen für Feuerwerkskörper ausgegeben. Man wollte es im wahrsten Sinne des Wortes noch einmal richtig krachen lassen. Am Neujahrstag ist die Bilanz ernüchternd. 2 Tote durch den Umgang mit Feuerwerk, davon einer minderjährig. In Rotterdam alleine wurden mehr als ein Dutzend Augenverletzungen durch Feuerwerkskörper behandelt. Auch hier wieder waren die meisten minderjährig. Krankenhäuser berichteten landesweit von Rekordzahlen in den Notaufnahmen. Mehrere Brände durch Feuerwerke wurden im ganzen Land gemeldet. Doch kein Brand zog so viel Aufmerksamkeit auf sich wie jener der Vondelkerk in Amsterdam. Die neogotische Kreuzkirche am Rande des Vondelpark datierte aus dem 19. Jahrhundert und wurde vom berühmtesten Architekten der Niederlande, Pierre Cuypers, entworfen. Cuypers, der unter anderem auch den Amsterdamer Hauptbahnhof und das Rijksmuseum entwarf, war besonders stolz auf die Vondelkerk, die ursprünglich als Herz-Jesu-Kirche geweiht wurde, und bezeichnete sie als seinen gelungensten Sakralbau. Seine eigene Wohnung in der Vondelstraat entwarf er so, dass sie ihm einen Blick auf seine Kirche bot. Doch am 1. Januar um 0.50 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Feuerwehr ein. Augenzeugen berichteten von Feuerwerkskörpern, die den Turm getroffen hatten. Die äußerst windige Nacht trug das ihre dazu bei. Wie häufig in solchen historischen Kirchengebäuden kann ein Glutherd in einem hölzernen Dachstuhl innerhalb kürzester Zeit eine Kaminwirkung entfalten, sodass der Turm in Windeseile lichterloh in Flammen stand. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits deutlich, dass sich ein Großbrand nicht vermeiden ließ. Um 2 Uhr morgens ergingen Notsignale an Anwohner. Kurze Zeit später evakuierte die Feuerwehr 90 Haushalte in direkter Umgebung aufgrund der hohen Rauchentwicklung und Brandgefahr. Erst am Abend des 1. Januar, nach Beendigung der Räumungsarbeiten, durften die Anwohner in ihre Häuser zurückkehren. Nur wenige Stunden nach Beginn des Brandes kollabierte der Turm in das Kirchenschiff. Die Vondelkerk war nicht mehr zu retten. Die apokalyptischen Bilder der brennenden Kirche wurden zum Symbol der Nacht der Schande, wie die Silvesternacht von niederländischen Behörden im Nachhinein bezeichnet wurde. Das Schicksal der Vondelkerk steht nun in den Sternen. Nach der Profanisierung der Kirche in den 1970er Jahren stand selbst ein Abriss zur Debatte, um stattdessen Platz für neue Bürogebäude zu schaffen. Diesem Schicksal entging die Vondelkerk, wie so viele Kirchen in den Niederlanden, durch die Umwandlung zur Kulturkirche. Seit geraumer Zeit unterstand sie dem Amsterdamer Denkmalschutz, der auch nun bereits für einen Wiederaufbau wirbt und sich dabei der Analogie zur Notre-Dame von Paris bedient. Immerhin, es war nicht der erste verheerende Brand in der Geschichte der Vondelkerk. Bereits 1904 brannte der Turm nach einem Blitzeinschlag ab und wurde von Cuypers Sohn Josef wieder aufgebaut. Die Brandursache 2026 gilt offiziell noch als ungeklärt, doch gibt es bislang keine Hinweise auf eine absichtliche Brandstiftung. Was ebenso in den Sternen steht, ist die Auswirkung des Feuerwerksverbots ab 2026. Denn ein Großteil der materiellen und physischen Schäden entsteht Jahr für Jahr nicht durch die legal erhältlichen Feuerwerkskörper der Kategorie F2, sondern durch professionelle Pyrotechnik der Kategorien F3, F4, die nur auf dem Schwarzmarkt erhältlich sind. Die berüchtigte Cobra 6 der Kategorie F4 wird von der Polizei in Sprengkraft mit einer Handgranate verglichen und ist für mehr als 50% aller schweren Handverletzungen im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern verantwortlich. In 80% der Fälle enden diese in Amputationen. Und die Opfer sind oftmals unbeteiligte Minderjährige. Der Vertrieb und Einsatz dieser ohnehin schon illegalen Feuerwerkskörper wird durch das landesweite Verbot erstmal nicht betroffen. Im Gegenteil, es wird sich wie in vielen anderen Debatten um die Legalisierung von Drogen zeigen, ob Verbote tatsächlich ein probates Mittel sind, um Zugang zu erschweren, oder ob damit noch mehr Menschen in die Hände illegaler Feuerwerkskörper getrieben werden, solange sie selbst noch Hände haben.
Sie hörten einen Kommentar von David Boos.
Thank you.
Eine Inflation von über 55%, geschlossene Basare in Teheran und Menschen, die trotz drohender Gewalt der Milizen auf die Straßen gehen. Seit dem plötzlichen Einbruch der Devisenkurse Ende Dezember erlebt der Iran eine neue, gewaltige Welle des Protests. Während das Regime mit Internetabschaltungen und Repression reagiert, wächst der internationale Druck, nicht zuletzt durch deutliche Drohungen aus dem Weißen Haus unter Donald Trump. Was unterscheidet diesen Aufschrei der Menschen von früheren Protesten und steht das System der Mullahs nun tatsächlich an einem Wendepunkt? Dazu begrüße ich Laleh Haji Mohammad Wali. Sie ist in den 1980er Jahren vor dem islamischen Regime nach Deutschland geflohen und engagiert sich hier heute politisch. Guten Tag.
Guten Tag.
Die aktuellen Proteste, die haben vor wenigen Tagen begonnen, Ende Dezember, nach einem plötzlichen Einbruch der Devisenkurse. War jetzt dieser wirtschaftliche Schock der Funke, der das Fass zum Überlaufen brachte, oder gab es da für uns von außen weniger bekannte Faktoren, die ebenfalls mitgespielt haben?
Es ist tatsächlich so, dass im Westen sehr viel geschwiegen wird, sehr viel nicht berichtet wird, und von daher bin ich Ihnen natürlich sehr dankbar, dass Sie diese Punkte aufgreifen. Was wir machen können für die Menschen im Iran, ist, ihr Leiden weiter zu erzählen, ihre Stimme nicht verstummen zu lassen. Das gibt ihnen Hoffnung und die nötige Kraft, die sie brauchen, um zu kämpfen. Aufstände gab es schon immer wieder. Die sind schon immer blutig niedergeschlagen worden. Es ist ungesehen geblieben, was wirklich sehr bedauerlich ist. Jetzt ist es halt so, dass der Prinz Pahlavi sich auch stark gemacht hat, sich eine Basis geschaffen hat, mit vielen Ländern in Kontakt getreten ist, in Verhandlungen getreten ist und Aufrufe gemacht hat, was den Leuten auch den Mut gibt, nochmal lauter zu werden, mehr sich zu zeigen und mehr zu wagen. Was diesmal diese Aufstände meiner Meinung nach stärkt, ist, dass viele Militärs auch ihr Gesicht offen zeigen, Videobotschaften schicken und zum Zusammenhalt aufrufen und gegen die Mullahs aufrufen. Das ist halt ein deutlicher Unterschied, was ich natürlich auch sehr begrüße.
Und wie sieht allgemein die Reaktion des Regimes auf diesen offenen Widerstand aus? Sie haben bereits gesagt, es gab ja schon immer so Protestbewegungen. Alle paar Jahre ist etwas aufgeflammt. Unterscheidet sich die Reaktion des Regimes dieses Mal von früheren Fällen?
Meiner persönlichen Meinung nach nicht. Also ich bin 86, wie Sie schon erwähnt haben, nach Deutschland gekommen. Selbst da habe ich sehr viele blutige Aufstände auf den Straßen erlebt. Das Regime hat schon immer mit roher Gewalt reagiert. Die haben Menschen wirklich auf der Straße regelrecht abgeschlachtet. Also das ist keine Metapher, sondern es ist eine Tatsache. Ich habe als Kind schon so viel Blut gesehen. Sowas sollte ein Kind halt wirklich nicht sehen. Die sind damals schon einfach auf die Straßen gekommen mit Vans, die Basijis, die Handlanger der islamischen Regierung, mit Eisenketten in der Hand und haben einfach auf die Leute losgeprügelt, um Angst zu schüren. Also von daher hat sich das jetzt vielleicht nicht viel geändert. Wie gesagt, meine Wahrnehmung ist, dass im Westen das Ganze endlich auch mal debattiert wird. Das hätte man vor 47 Jahren vielleicht auch schon machen können. Das hätte sehr vielen Menschen das Leben gerettet, sehr viel Leid erspart und ja, sehr viel zum Frieden für diese Welt hat auch beigetragen.
Wenn nun alle paar Jahre solche Protestwellen aufflammen und dann wieder vereben und alles beim Alten ist, dann ist der Verdacht natürlich naheliegend. Nun gut, jetzt kommt's für ein paar Tage zum Widerstand, danach ist alles wie immer. Haben Sie den Eindruck als Beobachterin von außen, dass wir hier eine dauerhafte Existenzkrise des Systems beobachten, die allenfalls auch in etwas anderes münden könnte?
Ja, meine Hoffnung ist natürlich, auch wenn ich Herrn Trump nicht sonderlich ehre, dass er diesmal wirklich dem Prinzen hilft und dem Volk halt hilft. Und meine große Bewunderung persönlich hat Herr Netanyahu, weil er immer den Iran an den Rücken gestärkt hat, bei ihnen ist, mit ihnen ist und ihnen auch Hoffnung gibt. Also das ist halt auch ein Unterschied, was ich sehe, dass die Leute denken, okay, wir bekommen vom Ausland halt auch Unterstützung. Sie müssen sich vorstellen, diese ganze Waffen, die die Basiji benutzen, alle Ausrüstung, die sie haben, das haben sie ja nicht selbst kreiert oder selbst hergestellt. Irgendwo muss es ja auch herkommen. Von daher habe ich schon die Hoffnung, dass es diesmal einen Wandel gibt. Die Frage ist, zu welchem Preis?
Sie haben Donald Trump erwähnt. Der US-Präsident droht ja offen mit Einmischung, falls das Regime friedliche Demonstranten töten sollte. Wie sieht das aus? Hilft diese Art Rhetorik den Menschen vor Ort? Gibt das den nötigen Druck? Oder hat das Regime jetzt sogar noch mehr einen Vorwand, den Protest als vom Ausland gesteuert zu diffamieren?
Also das Regime hat noch nie einen Vorwand gebracht, die schlachten Iraner ab, weil sie einfach können, weil sie wollen. Natürlich, es gibt einen Wandel. Sie können sich vielleicht erinnern, als der Rassemi damals, Iraner sagen, getrumpt worden ist, gab es sehr viele Botschaften in Form von Graffiti an den Wänden, in denen man Trump gedankt hat. Das macht für das Volk einen Riesenunterschied. Das ist was Gutes, das stärkt ihnen den Rücken. Das Regime macht, was es schon immer gemacht hat. Es gibt die Sippenhaft. Warum viele Leute zwischendurch aufhören, ist, weil halt die Familien auch unglaublich unter Druck geraten, weil die Familien verhaftet werden und gefoltert werden. Diesmal ist es aber so, dass die Menschen sagen, wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir hungern in einem wahnsinnig reichen Land. Wir haben keine Zukunftsperspektiven. Wir haben gar keine Lust, Kinder zu bekommen, dieses Land reinzusetzen. Wir wollen auf die Straße, das muss enden. Oder unser Leben endet. Es reicht den Leuten, die können nicht mehr, die wollen nicht mehr. Das ist vielleicht dann auch ein Unterschied.
Sie haben bereits Reza Pahlavi erwähnt, den ältesten Sohn des einstigen Schahs von Persien, der im Exil lebt in den USA und dessen Namen man sehr oft gehört hat bei den Demonstrationen. Wie ist jetzt das zu bewerten? Wollen die Leute wieder die Monarchie alten Zuschnitts oder ist das mehr ein Hilfeschrei nach einfach einem anderen Staat?
Sie wollen ihn unbedingt haben. Es gibt sehr viele Videos aus dem Iran, wo Jugendliche sagen, dass sie endlich erkannt haben, was deren Eltern oder ihre Großeltern damals nicht erkannt hatten, als es die Revolution im Iran gab. Es gibt eine große Verehrung. Die Leute haben jetzt erst verstanden, was der Vater, also Shah Reza Pahlavi, versucht hat, für Iran zu machen. Er hat wirklich sein Leben im Dienste seines Volkes gestellt. Er hat versucht, Iran zu einer wirtschaftlichen Macht aufzustellen. Er hat sehr viele Investitionen auch im Ausland getätigt, um den Iranern eine bessere Zukunft zu bieten. Darüber wird halt überhaupt nicht gesprochen. Diese Verehrung für den Prinzen ist immens. Die Menschen, die nennen Farah Pahlavi die Mutter, nennen Shah den Vater und schreien jeden Tag, dass Pahlavi zurückkehren soll. Dass sie niemals das mit ihm machen, was unsere Eltern gemacht haben, zum Beispiel meine Eltern, als es die Revolution gab, 1979. Sie wollen Pahlavi, sie wollen nicht einfach, dass er das Volk rettet, sie wollen, dass er das Land regiert.
Die Verehrung eines großen Abwesenden ist ja auch nicht unbedingt ungefährlich. Man weiß ja dann, wenn man später geboren ist, relativ wenig, wie war es früher. Haben Sie denn klare Hinweise darauf, dass eben dieser Prinz das Land dann wirklich in eine bessere Richtung bringen würde oder droht einfach eine andere Form des Regimes?
Der Prinz ist ja von einem Mann erzogen worden, der immer gesagt hat, ich lebe, um meinem Volk zu dienen. Er hat nicht gelebt, um seinem Volk zu beherrschen, sondern er hat gelebt, um seinem Volk zu dienen. Er ist ja dementsprechend ja auch damals im Iran ausgebildet worden. Dafür gibt es ja auch Nachweise, welchen Werdegang hinter sich hat und wie er erzogen worden ist. Er will auch nichts anderes, als die Menschen zu retten. Er hat ja auch oft in seinen Botschaften, Videobotschaften gesagt, lasst uns doch einfach das Land befreien. Lasst uns doch einfach eine Basis schaffen. Ich möchte nicht der Herrscher werden. Ich möchte nicht der König werden. Das wollte sein Vater ja auch nicht. Sein Vater hat ja auch immer gesagt, am liebsten wäre mir eine Demokratie und ich dürfte mich als Präsident zur Wahl stellen. Und genau das will der Sohn auch. Und ja, er wird das Volk retten. Ich habe das Gefühl, er hat schon immer für diesen Moment gelebt. Wo nicht drüber gesprochen wird, ist, wie ich erwähnt habe, die Investitionen, die Shah im Ausland getätigt hat. Er hat in Deutschland in Volkswagen investiert, er hat in Frankreich investiert, in Schweiz, in Amerika. Er hat, als er geflohen ist, erst ein Interview, was er gegeben hat, gesagt, hätte das Volk mir 3 Jahre noch Zeit gegeben, hätten sie gesehen, wie die Erträge zurück in Land fließen. Es war ja nicht nur eine islamische Revolution. Ich habe das Gefühl, dass da viel mehr dahinter gesteckt hat. Wo sind diese Investitionen geblieben, diese Gelder vom Iran? Niemand hat sie zurückbezahlt. Die Erträge sind nicht mehr zurückbezahlt worden. Sie müssen sich auch vorstellen, es gab ja auch die Weiße Revolution, als der Schah gesagt hat, die Bauern, die sollen das Land, die sie beackern, auch besitzen. Und er hat viele Bauern die Länder, auf die sie gearbeitet haben, überschrieben, was natürlich für großen Unmut durch Großgrundbesitzer gesorgt hat und auch viele Heilige damals, wie man sie genannt hat, weil die gesehen haben, dass ihnen die Fälle davon schwimmen. Also diese Revolution war viel mehr als eine islamische Revolution, es war auch eine wirtschaftliche Revolution. Ich habe das Gefühl, man wollte einfach nicht zulassen, dass Iran wirtschaftlich so stabil und stark wird. Man sieht jetzt, jahrelang haben die Mullahs das Erdöl unterm Weltpreis verkauft. seien Sie mir nicht böse, das ist dem Westen auch zugute gekommen. Und ja, der Prinz, der kämpft für sein Volk und er wird für eine bessere Zukunft sorgen. Und wenn das Volk ihn nicht mehr haben will, genauso wie sein Vater, er ist gegangen, hat gesagt, ich möchte noch nicht einmal, dass bei einem Iraner wegen mir die Nase blutet, geschweige denn, dass auf die geschossen wird. Und genauso ist auch sein Sohn.
Sie haben bereits einzelne Militärs erwähnt, die sich mit dem Gesicht gegen das Regime gestellt haben. Trotzdem hat man den Eindruck, die iranische Staatsführung verfügt über einen sehr loyalen Sicherheitsapparat. Was müsste denn passieren, ganz konkret, damit dieser Apparat Risse bekommt?
Also Risse hat es schon bekommen. Es gab ja zum Beispiel auch zwei Basijis, die im Metro im Teheran ganz offen die alte iranische Flagge gezeigt haben und sich solidarisch gegenüber dem Prinzen erklärt haben. Nochmal, denken Sie dran, dass jeder, der sein Gesicht zeigt, dass er auch das Leben seiner ganzen Familie in Gefahr bringt. Dass sie verhaftet und gefoltert werden, dass sie enteignet werden. Nach der Sache mit Mahsa Amini sind viele Mädchen auf die Straße gegangen, um sich für Mahsa Amini stark zu machen, um ihre Stimme nicht verstummen zu lassen. Es gab ein Mädchen, Nikasha Kerami, ich habe die Berichterstattung der Mutter übersetzt. Sie ist auch zu dieser Demonstration gegangen. Sie war, glaube ich, 17 Jahre alt. Man hat sie am gleichen Abend getötet. Und man hat danach die Mutter, die Geschwister der Mutter verhaftet. Man hat sie gezwungen auszusagen, dass sie Selbstmord begangen hat, dass die Basijis das Kind nicht umgebracht haben. Die sind gefoltert worden. Und so versucht man die Leute halt einfach stumm zu stellen. Und wenn ein Militärangehöriger sein Gesicht offen zeigt, gehen sie davon aus, dass er schon nicht mehr lebt und dass seine Familie dann halt auch in Haft genommen worden ist. Dass es einen Riss bekommt, es muss dann mehr Unterstützung vom Ausland geben und die Hoffnung von Menschen. Dann bekommt es auch den Riss, den wir brauchen.
Stichwort Unterstützung von außen als Deutsch-Iranerin, die hier politisch aktiv ist. Was erwarten Sie von der Bundesregierung und auch von der EU? Reichen Sanktionen aus oder muss es mehr sein?
Sanktionen haben noch nie ausgereicht. Die Mullahs, die haben alle ein geheimes Leben im Ausland, in Kanada, in Amerika, in Deutschland. Ist größte und wichtigste schiitische Zentrum in Hamburg, die Blaue Moschee, die mal beobachtet wird, die mal nicht beobachtet wird. Irgendwann mal ist sie geschlossen worden. Da sind die Mullahs einfach ein Haus weitergezogen. Die iranische Regierung hat vor Jahren den Chefmullah in Hamburg postiert. Was erwarte ich von der Politik? Die Frau Baerbock hatte als Beraterin einen Adnan Tabatabai, dessen Vater Khomeini damals in den Iran zurückgebracht hat, auf dem Thron. Bei dem ist es sogar rausgekommen, das war in den Medien, dass er dem iranischen Regime huldigt, dass er den Mullahs huldigt. Und er hat als Berater für die Frau Baerbock, während sie Außenministerin war, gearbeitet. Bei dem letzten Bericht, was ich gelesen habe, hat dieser Herr angeblich 6 Millionen Euro als Beraterhonorar vom deutschen Steuerzahler bekommen, dafür, dass er dem Mullah-Regime hier huldigt. Ja, was erwarte ich denn von der deutschen Politik, dass sie vielleicht einfach mit so etwas aufhören? Dass sie aufhören, im Geheimen vielleicht Geschäfte mit den Mullahs zu machen und alles totzuschweigen? Das erwarte ich von der Politik.
Zu Gast zur aktuellen Lage im Iran war Laleh Haji Mohammad Wali. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für die Möglichkeit.
Das war Konterfunk aktuell am Montag, dem 5. Januar. Heute außerdem im Programm unsere Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Zu Gast bei Frank Wahlich ist dort der Unternehmer, Energie- und Politexperte Marc Merz, der auf das neue Jahr ausblickt und mit dem politischen Personal abrechnet, das Deutschland in dieses führen wird. Zu hören gibt es das um 11 und um 17 Uhr. Außerdem kehrt heute nach einer kurzen Festtagspause unsere Live-Sendung 18.20 zurück. Um 18 Uhr begrüßt sie Florian Machel zur Aufarbeitung der Tagesereignisse. Das war's von Konterfunk aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.